Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Unbestimmtes, kosmische Bestimmtheiten und das Unbestimmbare, Teil 1. Heute beginnen wir mit Buch 2 von Sri Aurobindos Life Divine, dem göttlichen Leben. Warum Buch 2? Warum diese Fortsetzung, diese Aufteilung? Wir haben uns in Buch 1 die allgegenwärtige Wirklichkeit des Göttlichen bewusst gemacht, haben all die verschiedenen Ebenen des Bewusstseins mit ihren Kräften, Wesen und Wirkweisen betrachtet, und wir haben all das, was wir in unserem Universum, in der Schöpfung sehen und erfahren, in ein großes Ganzes einordnen und so besser verstehen können. Was könnte nun noch folgen? Was erwartet uns in dem zweiten, weit umfangreicheren Teil? Sri Aurobindo gibt im zweiten Buch von Life Divine den Untertitel »Das Wissen und die Unwissenheit«, die spirituelle Evolution. Und er unterteilt dieses Buch wiederum in zwei Teile, das grenzenlose Bewusstsein und die Unwissenheit und das Wissen und die spirituelle Evolution. Der Titel des ersten Abschnitts, das grenzenlose Bewusstsein und die Unwissenheit, gibt uns einen Hinweis, was uns in den nächsten 14 Kapiteln erwarten wird. Eine Art Gegenüberstellung und gleichermaßen Vertiefung. Eine Ausarbeitung konkreter, vermeintlicher Gegensätze und, davon können wir bei Sri Aurobindo ausgehen, eine Transzendierung dieser Gegensätze in eine höhere, alles vereinende und versöhnende Wahrheit. Konkreter: Wir wollen nun die allgegenwärtige göttliche Wirklichkeit und das, was wir als die Realität unseres Universums wahrnehmen, noch einmal aus verschiedenen Perspektiven, sozusagen durch verschiedene Prismen, durch verschiedene Okulare oder Vergrößerungsgläser betrachten. Wir wollen uns einige Dinge etwas genauer, detaillierter ansehen, wollen sie buchstäblich schärfer stellen, klarer fassen. Und diese Vergrößerungsgläser funktionieren so, dass wir zwei oder mehrere Lupen übereinander schieben, zwei oder mehrere Aspekte, ja Gegensätze gegenüberstellen, miteinander kombinieren und sich schließlich in einer Linse, in einer höheren Wahrheit zusammenführen. So tragen die nun folgenden Kapitel Namen wie das Ewige und das Individuum, das Göttliche und das Ungöttliche, Wirklichkeit und kosmische Illusion, Wissen und Unwissenheit, Wissen durch Identität und getrenntes Wissen. Heute beginnen wir mit einem vermeintlich grundlegenden Gegensatz, vielleicht dem grundlegendsten Gegensatz überhaupt, dem weitesten Bogen, den wir in unserem Mental schlagen können. Sri Aurobindo gibt diesem Bogen, diesen Polen, den Titel Unbestimmtes, kosmische Bestimmtheiten und das Unbestimmbare. Bevor wir nun diesen zweiten Teil unserer Reise beginnen, noch ein wichtiger redaktioneller Hinweis. Sri Aurobindo hat 1939 und 1940 beide Bücher von Life Divine vor ihrer Veröffentlichung als Gesamtwerk noch einmal überarbeitet. Im ersten Buch wurde das bis dahin nicht vorhandene letzte Kapitel Supramental, Mental und Übermental Maya ergänzt. Die Änderungen in den anderen Kapiteln waren jedoch eher geringfügig. Im zweiten Buch war dies vollkommen anders. 8 Kapitel, die noch im Aria abgedruckt waren, wurden gestrichen, 17 Kapitel wurden grundlegend überarbeitet und 12 Kapitel wurden vollkommen neu hinzugefügt. Wir halten also fest, dass diese Fassung von Life Divine den Stand von Sri Aurobindos Yoga von 1940 wiedergibt und nicht, wie man ohne nähere Betrachtung oft glauben mag, den Stand von 1914 bis 1919. Dies sollten wir bei der Einordnung dieses Werkes immer im Blick behalten. Eine der wesentlichen Erkenntnisse, die wir aus dem ersten Buch von Life Divine festhalten können, ist die, dass unser Universum, die gesamte Schöpfung, dass alles, was existiert, aus bewusster Kraft, Bewusstseinskraft besteht. Dass alles, was existiert, dass all diese Welten durch diese Kraft erschaffen wurden und werden und dass diese bewusste Kraft aller Existenz innewohnt. Hier in unserem materiellen Universum und auch in uns selbst, in unserem eigenen Wesen, hat diese Kraft zwei Aspekte, formuliert sich sozusagen in zwei Zustände, in eine Kraft von Wissen und in eine Kraft von Unwissenheit. Unser materielles Universum, wir haben es gesehen, beginnt in einem Zustand vollkommenen Unbewusstseins, und Wissen und Bewusstsein entfalten sich nur langsam. Zunächst in verschwindend kleinen Punkten von zitterndem, stets bedrohtem Leben. In Formen, die sich erst nach und nach zu etwas Größerem, Komplexerem zusammenschließen. Eine Unwissenheit, die nach Wissen tastet, die darum ringt, zu verstehen, zu entdecken, die sich langsam und unter großen Mühen in eben dieses Wissen verwandelt. Und wie sich das Leben nur unter großen Schwierigkeiten, unter großem Ringen in einer Umgebung, die im Wesentlichen aus Tod besteht, aufrecht erhält und entwickelt, so begründet und ward auch Bewusstsein in der Dunkelheit der ursprünglichen Unbewusstheit und in der universalen Unwissenheit ein stets labiles und gefährdetes, wenn auch wachsendes Licht. Und dieses wachsende Licht, dieses wachsende Wissen, so wie wir es in uns als Menschen, als mentale Wesen erfahren und verkörpern, ist ein Wissen, das wir aus Erscheinungen gewinnen. Aus dem, was wir sehen, fühlen, erkennen und dann einordnen und analysieren. Es ist kein Wissen um die tatsächliche Wirklichkeit von Dingen, es ist kein Wissen um die Grundlagen von Existenz überhaupt. Wann immer wir mit unserem Bewusstsein, mit unseren Erkenntnisinstrumenten diese Grenzen berühren, tatsächliche Wirklichkeit, Grundlage von Existenz, dann stoßen wir auf eine Art Leere, eine Abwesenheit von allem, auf einen ursprünglichen Zustand, der keine Merkmale, keine Eigenschaften, keine Struktur hat. Daneben, in Form dessen, was wir Schöpfung, Gestalt nennen, sehen wir eine Vielzahl offensichtlicher Auswirkungen, offensichtlicher Folgen dieser Lehre. Folgen, die diesem Ursprung offenbar nicht innewohnen, die sich nicht unbedingt aus ihm ergeben, die nichts in diesem Ursprung in irgendeiner Weise rechtfertigt. Kurz gesagt, wir sehen und betrachten eine kosmische Struktur, die keinen wirklichen, nachvollziehbaren Bezug zu dieser grundlegenden Existenz hat. Und wenn wir dies nun in die Begriffe übersetzen, die unserem heutigen Kapitel zugrunde liegen, dann können wir sagen, dass der erste, grundlegende Aspekt kosmischer Existenz ein grenzenloses ist, dass wir in unserer Wahrnehmung als etwas Unbestimmtes oder sogar als etwas Unbestimmbares empfinden. Und in diesem Grenzenlosen, In diesem Unbestimmten oder Unbestimmbaren erscheint uns das Universum als etwas Grenzenloses, Begrenztes, als etwas Unbegrenztes, das aber dennoch endlich ist. Anders gesagt, das Universum ist eine unbestimmte Bestimmtheit. So haben wir also, sozusagen auf unserem philosophischen Denkertisch, ein Universum mit einer großen Zahl von unterschiedlichen Bestimmtheiten, sehr weiten, allgemeinen und auch sehr besonderen. Und wir haben daneben ein grenzenloses, unbestimmtes, in dem wir nichts finden, was auch nur im geringsten diese Bestimmtheiten, diese Konkretisierungen rechtfertigt. Wie bringen wir diese Dinge zusammen? Was ist die Brücke, die Verbindung, die Kausalität? Im Allgemeinen behelfen wir uns damit, an dieser Stelle den Begriff der Natur einzuführen. Ein Name, den wir der Energie geben, die diese Begrenztheiten, also diese Linien oder Phänomene, erschafft oder hervorbringt. Nun macht dieses Wort allein, ohne dass es mit einem konkreten Sinn und Prozess unterlegt ist, zunächst einmal wenig Sinn. Sicher, wir könnten sagen, dass diese Natur eine Kraft ist, die Dinge und Kräfte so arrangiert, so anordnet, wie es ihrer immanenten Wahrheit entspricht. Aber dies hilft uns bei unserer Frage nicht wirklich weiter. Denn was ist dann diese Wahrheit der Dinge? Was ist der Grund dafür, dass diese Bestimmtheiten das sind, was sie sind? Dass also zum Beispiel ein Apfel das ist, was er ist, und nichts anderes? Wir wissen es nicht. Wir haben keinen Hinweis darauf, wie diese Bestimmtheiten aus dem ursprünglichen Unbestimmten oder Unbestimmbaren entstanden sind oder wie sie in es hineingekommen sind. Sie erscheinen uns wie Schaum auf einem unendlichen Ozean oder wie dünne Galaxienfäden, die sich auf einer grenzenlosen Leere wie Seifenblasen formen. Am Ursprung der Dinge liegt eine Grenzenlosigkeit, die zahllose, unerklärte Begrenztheiten enthält. Ein Unteilbares voller Geteiltheiten, voller unzählbarer Geteiltheiten. Ein Unaussprechliches, in dem es von Mutationen und Unterschiedlichkeiten nur so wimmelt. Wir haben nicht den geringsten Schlüssel zu diesem grundlegenden Paradoxon. Nun könnten wir versuchen, das Problem von einer anderen Seite zu lösen. Einfach, indem wir das Grenzenlose, das Unbestimmte, das Unaussprechliche oder eine grenzenlose Leere, ein unbestimmtes Nichts, ein Nihil, als Grundlage für unser Universum verneinen. Indem wir also einen der beiden Pole schlichtweg annullieren, quasi wegdenken. Wir müssten dann annehmen, dass das grenzenlos expandierende Begrenzte, denn genau dies ist unser materielles Universum, alles ist. Was aber ist der tatsächliche Unterschied zwischen einer grenzenlosen Existenz, einem grenzenlosen Nichtsein und einem grenzenlosen Begrenzten? Alle drei Begriffe, alle drei Wahrnehmungen sind unbestimmt, sind Unbestimmtheiten oder Unbestimmbarkeiten. Sie tragen keine bestimmten Eigenschaften, nichts, was die konkreten Formen, Linien, Gesetze unseres Universums, also die Bestimmtheiten, in irgendeiner Weise vorprägt, definiert oder überhaupt nur andeutet. Sicher, wir können von Raum, von Zeit oder von Raumzeit sprechen, aber auch dies sind Unbestimmtheiten, abstrakter, die in sich selbst keinen Hinweis auf den Ursprung der Bestimmtheiten geben, die sich in ihnen ereignen. Sie geben uns keinen Aufschluss über den Prozess, durch den Dinge Bestimmtheit, Konkretheit erlangen. Sie geben uns keinen Aufschluss über deren Kräfte, Qualitäten, Relationen, über ihre wahre Natur, ihre Bedeutung. Der Versuch, einen der beiden Gegenpole, das Unbestimmte, einfach zu eliminieren, wegzudefinieren, führt also ins Leere, führt uns immer wieder zu genau diesem Unbestimmten zurück. Hilfreicher ist möglicherweise unser Verständnis von etwas, das wir Energie nennen. Obwohl wir diese Energie nicht in sich selbst verstehen, also wissen, was sie in ihrer Essenz ist, so erkennen wir sie doch in ihrem Wirken. In ihrem Wirken in allen Dingen, allen Prozessen, allen Gesetzmäßigkeiten unseres materiellen Universums. Energie formt oder wird zu Teilchen, zunächst verschwindend kleinen Teilchen, die sich zu größeren und immer größeren Einheiten formen. Einheiten, die zu Basis von Leben werden, Einheiten, die die Grundlage dafür bilden, dass Bewusstsein hervortreten und sich entfalten kann, Einheiten, die die Grundlage für den Evolutionsprozess überhaupt sind. Die auf dem Studium dieser Energie, in allen nur denkbaren Formen und Ausgestaltungen beruhende materielle Wissenschaft, kann uns in der Tat ein weitreichendes, quasi umfassendes Erklärungsmodell für alles geben, was in unserem materiellen Universum existiert. Und doch ist nichts, ist keiner der unzähligen Prozesse wirklich gewusst. So wissen wir zwar, dass eine gewisse Kombination von Elementarteilchen oder Elementen wieder neue, ganz andere Elemente erzeugt, doch wir wissen nicht wirklich, wie etwa aus Sauerstoff und Wasserstoff, also aus einer Kombination von zwei Gasen, Wasser entsteht. Kein weiteres Gas, sondern ein offenbar vollkommen anderes Element, eine neue Substanz von vollkommen anderem Charakter. Wir kennen die Prozesse, aus der aus einem Samen ein Baum hervorgeht. Aber wie kommt dieser Prozess, wie kommt das Leben und die Form des Baumes in den Samen? Wir wissen um die Wirkweise von Genen und Chromosomen, um Erbgut, das nicht nur unterschiedliche physische, sondern auch psychologische Eigenschaften hervorbringt. Wie aber werden diese rein psychologischen Eigenschaften in diesen unbewussten, rein materiellen Trägern gespeichert? Wir kennen die Funktionsweise von Gehirnen, wissen, wie Gehirnsubstanz funktioniert, aber wir wissen nicht, wie dieses Gehirn, wie diese materielle Gehirnsubstanz einen Hamlet hervorbringt oder eine neunte Sinfonie. Gerade an diesem letzten Beispiel wird uns klar, dass der Graben zwischen dem Wirken der materiellen Energie und dem Resultat so groß ist, dass wir den Prozess nicht mehr verfolgen, geschweige denn verstehen können. Und so können wir an dieser Stelle festhalten, dass die durchaus weitreichenden Formeln der materiellen Wissenschaft zwar richtig und in ihrem Bereich auch unfehlbar sind, dass sie die Prozesse der Natur umfassend erklären, dass sie uns aber das eigentliche Wesenhafte Wie und auch das eigentliche Wesenhafte Warum nicht offenbaren. Auch auf diesem Wege können wir das Rätsel, wie aus dem Unbestimmten etwas ganz Bestimmtes Bestimmtes entsteht, nicht lösen. Und wenn wir an dieser Stelle noch etwas genauer hinschauen, dann wird dieses Rätsel, dieses Paradoxon, noch einmal ein gutes Stück tiefer, komplexer. Denn wir sehen nicht nur, dass eine ursprüngliche unbestimmte Energie allgemeine Bestimmtheiten aus sich hervorbringt, Baum, Rose, Vogel, Mensch, sondern wir beobachten mit Erstaunen, dass diese grundlegende Bestimmtheit, dieser allgemeine Archetypus, unzählige individuelle Variationen, unzählige noch bestimmtere Formen erzeugt. Kein Baum ist wie der andere, keine Rose wie die andere, kein Mensch wie der andere. Und keine dieser zahllosen individuellen Variationen scheint durch irgendetwas in diesem Archetypus, in der grundlegenden Bestimmtheit, vorherbestimmt zu sein. Elektrische Energie erzeugt Teilchen verschiedener Ladung. Aus dem Urzustand Gas oder gasförmig entstehen viele sehr unterschiedliche Gase. Aus dem Prinzip Erde, aus einer festen Energiesubstanz, formen sich verschiedenste Erden, Gesteine, Mineralien, Metalle. Das vegetative Lebensprinzip bringt unzählige Pflanzen, Bäume, Blumen hervor. Die Urform Tier, zahllose Spezies und individuelle Formen. Und dies gilt ebenso für Manu, das denkende Wesen, den Archetypus Mensch. Und ganz gewiss auch für weitere Erscheinungsformen der zukünftigen evolutionären Entwicklung. Wir finden also überall eine ursprüngliche, wenn man es so nennen will, allgemeine Bestimmtheit, eine identische Blaupause, einen identischen Masterplan und, darauf basierend, eine quasi unendliche Vielfalt in der konkreten individuellen Manifestation, in der konkreten Bestimmtheit. Doch wir finden nicht die Verbindung zwischen diesen Zuständen, diesen Manifestationsformen. Wir finden in der allgemeinen Bestimmtheit, im Masterplan, in der Blaupause Tier oder Mensch, keinen Hinweis, der diese Vielfalt in irgendeiner Weise postuliert, notwendig macht. Was wir sehen, ist ein offensichtliches Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit, die als Grundlage eine unveränderliche Gleichheit in Form eines Archetypus verlangt und die an der Oberfläche, an dem, was wir sehen, eine quasi freie und nicht erklärbare Vielfalt manifestiert. Wer oder was bringt diese Vielfalt hervor, bestimmt diese Vielfalt? Nach welchen Kriterien? Was ist das Grundprinzip dieser Vielfalt? Was ist ihr Sinn, ihre grundlegende Bedeutung? Wir beantworten diese Fragen in aller Regel mit einem Schöpfer, einem geheimen Willen, der uns verborgen ist und der sozusagen hinter den Kulissen alles arrangiert und bestimmt. Doch wir finden keine Spur von ihm. Nicht in der Blaupause, nicht im Masterplan, nicht in den grundlegenden Prinzipien der materiellen Manifestation, in ihren grundlegenden Zuständen, in Energie, Gas, Erde, Pflanze, Tier, Mensch. Ein denkbares und auch recht einfaches, plausibles Erklärungsmodell, wie sich aus dieser allgemeinen Bestimmtheit eine Vielzahl bestimmter Bestimmtheiten entfalten kann, ist Zufall. Eine unbewusste, diffuse, dynamische Naturkraft, die wahllos, spontan, mehr oder weniger beliebig alles Mögliche, alles auch nur Denkbare oder Vorstellbare erschafft, aus sich hervorbringt und die diesen Dingen dann durch die beständige Wiederholung gleicher oder ähnlicher Rhythmen eine gewisse Konstanz verleiht. Rhythmen, die wir als Regelmäßigkeiten oder Gesetzmäßigkeiten, als Naturgesetze wahrnehmen und die ein einigermaßen beständiges Universum in Raum und Zeit überhaupt erst ermöglichen. Ein solches Konzept beinhaltet aber, dass es am Urgrund dieser Naturkraft eine Art Reservoir gibt, das all diese Möglichkeiten möglich macht. Eine Gebärmutter grenzenloser Möglichkeiten, die aus ihr heraus durch die Naturkraft manifestiert werden. Ein dunkles Wasser oder ein dunkler Ozean, eine Art Suppe, ein Chaos, ein Quantenschaum, ein unberechenbares Unbewusstes, welche Worte wir auch immer dafür wählen wollen. Dies scheint auf den ersten Blick ein durchaus schlüssiges Modell zu sein. Und doch ist dieses Modell, diese Vorstellung nicht ganz befriedigend. Denn für ein solch amorphes Gebilde am Ursprung aller Dinge gibt es eigentlich zu viel Ordnung. Ordnung und Gesetz insistieren, zwingen sich auf, allem, überall und ständig. Sie stützen all diese Möglichkeiten, scheinen sie überhaupt erst möglich zu machen, zu begründen. Und so könnte durchaus, statt Chaos, Ordnung der eigentliche Urgrund sein, am Ursprung aller Dinge liegen. Eine Ordnung, die wiederum eine Vielzahl von Variationen dieser Ordnung hervorbringen kann. Variationen, die dann die Naturkraft in tatsächliche Phänomene, Objekte und Wirklichkeiten formt. Wenn wir nun dies als Erklärungsmodell für unser Universum heranziehen, eine grundlegende Ordnung mit Variationen dieser Ordnung, so kommen wir dem sehr nahe, was wir als mechanische Notwendigkeit bezeichnen könnten. Also ein rigides, mechanisches Gesetz, das allen Dingen inhärent ist, das jedes Detail bestimmt, das alle Prozesse steuert, die wir in unserer Welt beobachten. Doch auch diese Annahme, diese Theorie unveränderlicher Naturgesetze, Grundlage der materiellen Wissenschaft, ist, für sich selbst genommen, nicht befriedigend. Sie gibt uns keine endgültigen Antworten, gibt uns keinen wirklichen Aufschluss über das allzu freie Spiel endloser und zahlloser Variationen, die die Evolution hervorbringt, und sie erklärt vor allem eines nicht: wie aus dem Unbewussten, dem rein mechanischen, Bewusstsein entstehen kann. Wenn wir dies, die Entstehung von Bewusstsein, in unsere Theorie von mechanischer Notwendigkeit integrieren wollen, dann können wir das nur in der Weise tun, dass wir behaupten, Bewusstsein sei in diesem Unbewussten bereits enthalten, darin verborgen, und es müsse dann notwendigerweise, wenn alles bereit ist, quasi mechanisch daraus hervortreten. Aber können wir dann hier noch von mechanischer Notwendigkeit, von einem echten, vollkommen rigiden Determinismus sprechen? An dieser Stelle dürfte uns klar werden, dass beide Erklärungsmodelle, Ordnung und Gesetz, wie auch Zufall und Chaos, als Grundlage für unser Universum und die Evolution des Universums nicht weiterführen. Solange wir Materie und Leben allein betrachten, sind beide Theorien noch in einer gewissen Weise plausibel. Doch unser mentales Bewusstsein unterscheidet sich so radikal von dem Stoff, aus dem es besteht, und von den Gesetzen, aus denen dieser Stoff erschaffen wurde, dass wir das Modell der reinen mechanischen Notwendigkeit nicht weiter aufrechterhalten können. Und wenn wir Zufall oder eine unbewusste Ursuppe zum Schöpfer des Universums machen, dann stehen wir nun nicht nur vor dem Problem, wie aus einer grundlegenden Unbewusstheit Bewusstsein entstehen kann, sondern auch vor der Frage, wie aus einer Welt, die von unbewusstem Zufall erschaffen wird, sozusagen als Krönung ein Mental hervortritt, das genau das Gegenteil verkörpert, nämlich Ordnung und Vernunft. Und so liegt es an dieser Stelle nun nahe anzunehmen, dass nicht Zufall und auch nicht mechanische Notwendigkeit oder reines Gesetz, sondern Bewusstsein der Schöpfer dieser Welt ist. Ein Bewusstsein, ein Wille, ein Mental, das sich dieses Universum vorstellt, vielleicht erträumt, und es dann aus einem offenkundigen Nichts, einem Unbewusstsein entfaltet, ausarbeitet, organisiert. Anders gesagt, alles, was wir sehen, sind die Gedanken Gottes, eines Gottes, einer Göttlichkeit, die außerhalb unseres Universums steht, eines allmächtigen, allwissenden Wesens, das für alles verantwortlich ist. Für die kosmischen Gesetzmäßigkeiten, die Schönheit der Natur, für all das Spiel von Freude und Leid, von Leben und Tod, für all die Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten, eben für die gesamte Schöpfung. Und da dieser Schöpfer, da Gott sich außerhalb des Kosmos, außerhalb seiner Schöpfung befindet, ist es ganz natürlich, dass wir ihn hier, hier unten auch nicht wahrnehmen können. Sicher, wir können hier auch von einem immanenten Göttlichen sprechen, von einem Sohn Gottes, wenn man so will, also von einer Art Abgesandtem dieses Schöpfergottes, der hinabkommt, der sich in der Schöpfung selbst niederlässt, der darin wohnt, der Licht bringt. Und genau dies, Gott Vater als Schöpfer, der Sohn als das in der Schöpfung verkörperte Göttliche, dieses Erklärungsmodell hat uns hier im Westen jahrhundertelang mehr oder weniger zufriedengestellt. Wir haben uns darin bewegt, haben versucht, alle Antworten innerhalb dieses Rahmens zu finden, und wir haben dann irgendwie, zumindest mehr oder weniger, Frieden mit Gott und der Schöpfung gefunden. Aber wir mussten, um dies zu tun, eine große metaphysische Kathedrale errichten, mussten teils komplexe theologische Erklärungen und auch Rechtfertigungen für Phänomene erfinden, die in eben diesem Schöpfungsmodell bei genauerer und klarer Betrachtung offen bleiben. Denn wenn die Natur dieses Schöpfers göttlich ist, wenn er der Allwissende und Allmächtige ist, wenn all dies das Spiel Gottes ist, warum dann all diese ungöttlichen Elemente? Wenn das, was wir sehen und erfahren, die Gedanken Gottes sind, hätte er dann nicht bei weitem bessere haben können? Und der beste Gedanke, wäre das nicht der gewesen, eine solche Schöpfung überhaupt gar nicht erst hervorzubringen? Alle monotheistischen Religionen, alle monotheistischen Erklärungsmodelle, ob mit oder ohne inkarniertem Sohn, alle metaphysischen Konstrukte, die von einer außerkosmischen Gottheit als ursprünglichem Schöpfer ausgehen, können dieses Problem nicht lösen. Es löst sich nur dann, wenn dieser Schöpfer oder diese Schöpfermacht nicht nur über die Schöpfung selbst hinausgeht, also in gewisser Weise jenseits davon ist und ihr innewohnt, also der Schöpfung immanent ist, sondern wenn er noch mehr ist, die Schöpfung selbst. Wenn also dieser Schöpfer oder das, was er schafft, sowohl der Spieler als auch das Spiel selbst ist. Ein grenzenloses, das unbegrenzte Möglichkeiten in die Form einer evolutionären kosmischen Ordnung oder Anordnung gießt. Anders ausgedrückt, wir nehmen an, dass hinter dem Wirken der materiellen Energie in unserem Universum ein geheimes, in der Materie involviertes Bewusstsein steht. Ein Bewusstsein, das kosmisch und grenzenlos ist, das aus sich selbst heraus, aus dieser Grenzenlosigkeit, das grenzenlose Begrenzte, unser materielles Universum, hervorbringt. In diesem Modell wäre das Unbewusstsein der Materie und der materiellen Energie eine unverzichtbare Bedingung. Denn nur in ihr lässt sich eine Struktur, ein Zustand von Weltsubstanz verwirklichen, aus dem Evolution entstehen kann, aus dem heraus sich das involvierte Bewusstsein in Zeit und Raum entfaltet, um aus seinem genauen Gegenteil das zu werden, was es in seinem eigentlichen Ursprung ist. Eine weitere zwingende Schlussfolgerung aus diesem Erklärungsmodell ist, dass eine solche Schöpfung des Grenzenlosen aus sich selbst heraus auch in ihrer materiellen Form dieses Grenzenlose sein muss, dass also die Wahrheiten, Kräfte und Mächte dieses Grenzenlosen in der materiellen Schöpfung vorhanden sein müssen, wie immer sie auch verkleidet sein mögen. Dies aber bedeutet, dass sowohl die allgemeine Basis des Universums wie auch die grundlegenden Formen und Phänomene, dass also sowohl die sogenannten Unbestimmtheiten wie auch die Bestimmtheiten aus demselben Ursprung, denselben Wahrheiten, Kräften und Mächten entspringen. Und hier spüren wir den Schlüssel zur Auflösung des zu Beginn genannten Paradoxons. Das, was wir als unbewussten Zufall wahrnehmen, ist nun nichts anderes als die freie Variation von Möglichkeiten, die einem grenzenlosen Bewusstsein naturgemäß eigen ist. Und all die Gesetzmäßigkeiten, die vorherbestimmten Bahnen, die großen und kleinen Linien, die vielen Koordinatensysteme und Blaupausen des Universums, all die sogenannten mechanischen Notwendigkeiten und Abläufe sind nichts anderes als die Wahrheiten, Kräfte und Mächte dieses Grenzenlosen, die sich entlang ihrer eigenen Linien, ihrer Schöpfungslinien erfüllen. Und wir können nun an diesem Punkt verstehen, warum ein grenzenloses, für uns diffuses und vermeintlich chaotisches Unbewusstes nach festen Regeln, Prinzipien, mit einer mathematischen Architektur, mit festgelegten Kausalitäten, also mit festgelegten Ursache-Wirkungsprinzipien, mit all diesen Automatismen arbeitet und auf diese Weise eine Welt erschafft. Tatsächlich sehen wir, dass all die bislang unerklärten Prozesse der Natur und der Evolution in diesem Modell ihren Platz haben und ihre eigentliche Bedeutung erlangen. So scheint für uns in unserem materiellen Universum Materie aus Energie zu entstehen, von ihr erschaffen zu werden. Tatsächlich aber ist Substanz bereits in der Energie enthalten, jedoch nicht in Form materieller Substanz, sondern als spirituelle Substanz. Eine Substanz, die wir erst dann als materielle Substanz wahrnehmen, wenn die Energie ihr die Form von Materie gibt. Wir können nun ebenso verstehen, wie aus einer bestimmten Gestalt, einer bestimmten Masse und Größe, also aus Quantitäten, aus einer Art Formel, Qualitäten entstehen können, also Formen, die bestimmte Eigenschaften, Merkmale, Charakteristika haben. Denn die Quantitäten, Gestalt, Masse, Größe, sind Mächte, sind Ausdruck von Substanz, von Existenz, von Sein. Qualitäten, Eigenschaften, bestimmte Merkmale hingegen sind Ausdruck von Kraft oder Bewusstseinskraft. Eine Bewusstseinskraft, die der Existenz wiederum innewohnt. So erklärt sich das Wachsen eines Baumes aus dem Samen durch eben diese innewohnende Bewusstseinskraft oder, wie wir es im ersten Buch genannt haben, Realidee. Eine Realidee, die nichts anderes ist als das Grenzenlose, das diese bestimmte Form seiner Selbst wahrnimmt, erfasst, und das sich selbst als lebendiger Körper der bewussten Kraft aus der eigenen Selbstverdichtung in Energiesubstanz hervorbringt. Und wir können nun ebenso verstehen, wie unendlich kleine materielle Substanzen, wie etwa Gene oder Chromosomen, psychologische Elemente beherbergen können und wie sie diese psychologischen Elemente sozusagen aus dem menschlichen Samen in physische Formen entfalten können. Denn wir sehen nun, dass das unterbewusste Physische das mentale Psychologische in sich enthält und es durch einen okkulten Prozess ins Wachbewusstsein bringt. Vergangene Ereignisse, Gewohnheiten, bestimmte mentale und vitale Formationen, Charakterformen. Und wir können uns nun auch erklären, warum die rein physiologischen Funktionsweisen des Körpers das psychologische Wirken des Mentals beeinflussen, bis zu einem gewissen Grad sogar bestimmen. Denn der Körper, die Körpersubstanz, ist nicht reine unbewusste Materie. Er ist die Struktur einer verborgenen, bewussten Kraft, die in ihm Form angenommen hat. Er ist selbst auf okkulte und geheime Weise bewusst, und er ist gleichzeitig das Gefährt für ein offenes, offenkundiges Bewusstsein, das seiner selbst gewahr ist, ist das Gefährt für eben das, was wir mental Denken nennen. Es ist interessant, dieses Verhältnis zwischen Körperbewusstsein und Mental ein wenig näher zu beleuchten. Zunächst einmal fällt uns auf, dass die konkreten physiologischen Körperfunktionen für die Bewegungen des mentalen Bewusstseins, des mentalen Bewohners notwendig, unabdingbar sind. Denn die mentalen Formationen, die Willenskräfte, können sich nur dann materialisieren, sich in der Materie manifestieren, wenn das körperliche Instrument in Bewegung versetzt wird. Und so hängt es ganz offensichtlich von der Fähigkeit, auch von der Funktionsfähigkeit des Instrumentes, des Körpers ab, ob und bis zu welchem Grad die reinen mentalen Formationen, der reine Mentalstoff, in einen tatsächlichen physischen Ausdruck übersetzt oder übertragen werden kann, sowohl im Denken selbst, im materiellen Gehirn, als auch im umsetzenden Wirken. Dies führt uns zu dem ersten offensichtlichen Schluss, dass der Körper das Mental in gewisser Weise bestimmt, dass das Mental also durch den jeweiligen Körperzustand und natürlich auch durch das, was wir Krankheiten nennen, begrenzt wird. Doch dies ist nur ein Teil der Wahrheit, der weitaus kleinere Teil. In Wirklichkeit ist es das Mental, das den Körper bestimmt, nicht etwa umgekehrt. Und noch mehr, denn hinter beiden steht noch etwas anderes, Tieferes, in der Substanz Verschleiertes. Eine spirituelle Entität, ein spirituelles Wesen, das beide, Mental und Körper, bestimmt. Und wenn wir uns darüber wundern sollten, wie es dem Mental gelingen kann, die Körperfunktionen maßgeblich zu beeinflussen, in den Körper Handlungsweisen zu programmieren, die dann auch unterbewusst weiterwirken und ihm sogar vollkommen neue Reaktionsweisen aufzuerlegen, die seine gewöhnlichen Gesetze transzendieren, etwa bestimmte yogische Siddhis, dann ist genau dies die Erklärung. Das Mental agiert nicht als sozusagen eigenständiges, vom Körperorganismus getrenntes Element und wirkt von außen auf ihn ein, sondern es wird von dem geheimen, im Inneren verborgenen Bewusstsein dazu veranlasst, auf ihn einzuwirken. und der Körper reagiert deshalb darauf, weil er selbst von demselben geheimen Bewusstsein gespeist und entsprechend informiert wird. Hier also eine Harmonie besteht. Und wenn die mentale Konditionierung nicht aus dieser inneren, verbindenden Quelle stammt, wenn das Mental von fremden Suggestionen gesteuert wird und diese dem Körper aufzwingt, dann kommt es natürlicherweise zu Spannung, Disharmonie, Krankheit bis hin zum vollkommenen Zusammenbruch. Wenn wir nun das Ganze, und da hatten wir begonnen, auf das Universum übertragen, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass es ein göttliches Mental und einen göttlichen Willen gibt, der dieses Universum, unsere Welt erschafft, hervorbringt, dass die vielen uns verwirrenden Elemente nicht Zufall sind, sondern unvermeidbare Phänomene eines Bewusstseins, das sich nur unter Schwierigkeiten aus einem Gegenteil heraus entrollt, und dass diese aktuell noch gegensätzlichen Phänomene nach und nach sozusagen überschrieben werden und im Laufe der Evolution ihre wahre Natur und tatsächliche Wirklichkeit entfalten. Dies alles ist ein wunderbares Modell, ein Modell, das all die vielen Widersprüche, Phänomene, Entwicklungen, die wir in unserem Universum erleben, logisch und sinnvoll erklärt. Aber ist es auch wahr? Gibt es irgendetwas, was diese Hypothese, dieses gigantische Gedankengebäude belegt, was tatsächlich beweist, dass es auch so ist? Die Beobachtung und Analyse der materiellen Welt gibt uns hierzu keinen Hinweis, denn, wie wir gesehen haben, das Geheimnis liegt hinter ihr, liegt hinter ihrem Schleier verborgen. Die Wahrheiten all der Mächte, die uns im materiellen Universum begegnen, sind für unsere gewöhnlichen Sinne unsichtbar, nicht wahrnehmbar. Und wenn wir diese und damit das Geheimnis selbst entdecken wollen, wirklich verifizieren wollen, dann müssen wir selbst der Linie des sich entfaltenden Bewusstseins folgen, bis wir eine Höhe und Weite, bis wir eine Selbsterleuchtung erlangen, in der sich dieses ursprüngliche Geheimnis von selbst offenbart. Im Leben, in der ersten Stufe, die der Materie folgt, können wir diese Wahrheit nicht finden, denn dieses reine, mentallose Leben ist sogar für unser begrenztes Mental unbewusst oder mehr oder weniger unterbewusst. Ob wir dieses Leben durch Identifikation oder durch äußere Betrachtungen und Analysen erforschen, es führt uns nicht viel weiter als die Betrachtung und Analyse der Materie. Und selbst wenn das Mental im Leben erscheint, ist es zunächst in diesem Leben gebunden, ihm unterworfen, ein reines Instrument des Lebens, Instrument des konkreten materiellen Wirkens oder der vitalen Bedürfnisse, der Sinne und Gefühlswahrnehmungen. Im menschlichen Mental erweitern sich die Möglichkeiten. Wir können uns Dinge bewusst machen, können entdecken, können in gewisser Weise verstehen, doch ist auch dies noch sehr rudimentär, sehr begrenzt. Denn tatsächlich können wir zunächst nur Tatsachen und Prozesse beobachten und daraus dann Dinge ableiten, Schlussfolgerungen ziehen, Hypothesen bilden. Wir können logisch denken, spekulieren. Wenn wir aber das Geheimnis von Bewusstsein entdecken wollen, dann genügt dies nicht. Wir müssen darüber hinausgehen, dürfen nicht länger in den Prozessen des Mentals gefangen sein, in all den Gedankenwirbeln, die uns ununterbrochen forttragen. Wir müssen unsere Mentalität, unser Temperament, unsere Ausrichtung, vergangene Formationen, Prägungen und Energielinien, unsere Vorzüge und Neigungen, unsere angeborene natürliche Auslese, also dies zu sein und das andere nicht. Wir müssen all das, was unser Denken und damit auch unsere Vernunft und unsere mentale Spekulation bestimmt, hinter uns lassen. Denn noch wird unser Denken von unserer Natur bestimmt. Es ist nicht frei, frei entlang der eigentlichen Wahrheit der Dinge. Zwar können wir in gewisser Weise zurücktreten und das Wirken der mentalen Energie, die Gedanken, die durch unser Mental strömen, wahrnehmen und beobachten. Doch wir sehen auch hier, quasi aus einem Mental hinter dem Mental, nur die Prozesse dieser mentalen Energie, nicht die eigentliche, ursprüngliche Quelle. Wir können dann weitere Hypothesen und Theorien über die Wirkweise des Mentals aufstellen, weitere Gedankengebäude bauen, doch der Schleier bleibt bestehen. Der Schleier zwischen dem, was wir bewusst wahrnehmen, und dem inneren Geheimnis unseres Selbstes, unseres Bewusstseins, unserer vollständigen Natur. Wenn wir dieses innere Geheimnis tatsächlich ergründen wollen und es nicht nur mental formulieren, als Hypothese in den Raum stellen wollen, dann müssen wir einem anderen Prozess folgen, einem yogischen Prozess. Konkret, wir müssen Stille in das Mental bringen, das Mental still machen. Denn dann entdecken wir, so Sri Aurobindo, dass das, was wir mental nennen, tatsächlich eine Substanz ist, eine Art allgemeine Bestimmtheit, eben mental und nicht irgendetwas anderes, oder eine Unbestimmtheit bestimmter Art, zwar mental, aber noch nichts Konkretes. Diese Masse, ob wir sie nun als etwas Allgemeines Bestimmtes oder etwas Unbestimmtes betrachten, wird durch eine mentale Energie in Formen, also in besondere, spezifische Bestimmtheiten gebracht, in Gedanken, Konzepte, Wahrnehmungen, Ansichten, in Willensäußerungen, in mentale Gefühlsreaktionen. Und wenn, etwa im Schlaf oder in der Meditation, keine mentale Energie, keine formgebenden Prozesse auf diese Substanz einwirken, dann ist sie entweder in einem Zustand von träger Dumpfheit, Erstarrung, Tamas, oder in einer unbewegten Stille, in einem Frieden von Selbstexistenz. Danach, sozusagen in einem zweiten Schritt, sehen wir, dass diese sogenannten spezifischen Bestimmtheiten, dass all diese Gedanken, Konzepte, Wahrnehmungen, Willensausdrücke nicht aus sich selbst heraus oder aus dieser Substanz heraus entstehen. Tatsächlich treten sie von außen in diese Substanz hinein, in Form von Wellen, von Strömen mentaler Energie. Anders gesagt, das, was wir denken, ist nicht unser eigenes Denken. Es stammt aus dem universalen Mental oder kommt über andere Mentale und nimmt in unserem Gehirn, in dem, was wir unser Denken nennen, nur Form an, wie Radiowellen in einem Radioempfänger. Weiterhin sehen wir, dass es in uns selbst neben dem gewöhnlichen, äußeren auch ein okkultes oder subliminales Mental gibt. Ein Mental, das Sri Aurobindo auch inneres Mental nennt, aus dem Gedankenformen, Willensimpulse, Wahrnehmungen in unser gewöhnliches Denken aufsteigen. Und wir können auch Ebenen jenseits von uns wahrnehmen, aus denen höhere mentale Energien in uns hinabsteigen und auf uns einwirken oder durch uns wirken. Und wenn wir an dieser Stelle von wir sprechen, also von etwas, das all diese Dinge, all diese Wellen und Ströme wahrnimmt, dann haben wir eine weitere Entdeckung gemacht. Denn es gibt etwas in uns, das die mentale Substanz, in der all dies stattfindet, und die mentale Energie, die in der Substanz wirkt, stützt. Eine Art Sein, ein mentales Sein, ein mentales Wesen, das beobachtet, wahrnimmt und das in der indischen Tradition als mentaler Purusha bezeichnet wird. Dieser Purusha offenbart sich zunächst als stiller Zeuge, als stilles Zeugenbewusstsein, als eine Art zeitloser Chronist, der auf eine Welt oder Teilwelt schaut, ohne Anteil daran zu haben und ohne darauf einwirken zu können. Doch auch diese Wahrnehmung verändert sich. Denn wir erfahren, dass sich dieser Purusha aus der Rolle des reinen Beobachters, des Zeugen, lösen kann. Er kann sozusagen aktiv werden, kann reagieren, annehmen, zurückweisen, sogar steuern und herrschen. Und wir beginnen zu erfahren und zu wissen, dass die mentale Substanz nichts anderes ist als die Manifestation eben dieses Purushas und dass die mentale Energie nichts anderes ist als seine Bewusstseinskraft. Dies aber bedeutet, dass alle Bestimmtheiten des Mentals, alle Gedanken und Willensformen, alle Bewegungen, alle Energieströme aus diesem Purusha, aus dem eigentlichen mentalen Sein oder Wesen hervortreten. Damit scheinen wir die Wahrheit des Mentals, unseres Denkens und all unserer mentalen Bewegungen erfasst zu haben. Und doch ist dies nur eine Wahrnehmung, ein Prisma, eine Facette der Wahrheit. Denn wir sehen gleichzeitig, dass unser persönliches, individuelles Mental kaum mehr ist als eine Formation des universalen Mentals, eine Art Radiostation, die kosmische Gedankenwellen, Ideenströme, Willensimpulse und Gefühls- und Sinnesbewegungen empfängt, modifiziert und weiterverbreitet. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass diese Radiostation, dass unser individuelles Mental, unsere individuelle Mentalität schon justiert, sozusagen vorprogrammiert ist. Wir empfangen nur die Wellen, die auf unserer Wellenlänge liegen, die in unsere Voreinstellungen, Prägungen, Neigungen, die zu unserem persönlichen Temperament, zu unserer Natur passen. Und so bleibt an diesem Punkt die wesentliche Frage, die Frage nach dem Ursprung und der Natur der Schöpfung, weiter offen. Ist das Universum, ist die gesamte Evolution die Schöpfung einer universalen Energie, die sich dem mentalen Wesen in dieser Weise zeigt, präsentiert? Ist dieses Universum eine Dynamik, ein Wirken, das die Mentalenergie dem unbestimmten oder unbestimmbaren Purusha sozusagen aufzwingt? Oder ist es genau andersrum? Ist das Ganze etwas, das von einem innewohnenden Selbst, von der dynamischen Wahrheit dieses Selbst vorherbestimmt ist und sich auf der Oberfläche des Mentals nur manifestiert? Wenn wir diese Frage beantworten wollen, nicht nur als Theorie oder Konzept, sondern als erfahrene Wahrheit, dann müssen wir über unsere individuelle mentale Wahrnehmung, wie vollständig sie in der Stille des Mentals, wie eben gesehen auch sein mag, hinausgehen. Wir müssen in einen kosmischen Seinszustand eintreten oder diesen zumindest berühren. In einen Zustand, in dem die Totalität aller Dinge und ihr integrales Prinzip klarer sichtbar wird, als dies aus unserem individuellen Standpunkt heraus möglich ist. was das sein und wie das funktionieren könnte, werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast Unbestimmtes, kosmische Bestimmtheiten und das Unbestimmbare, Teil 2. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.